Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße das muslimisch-jüdische Ehepaar Chema Mendel, die heute den Küchentisch mit unserem Studio getauscht haben. Ihre Kolumnen Jüdisch-muslimisches Abendbrot in der FAZ, die sind jetzt auch als Buch erschienen. Und Professor Dr. Meron Mendel ist Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Er ist aufgewachsen in einem Kibbutz in Israel und hat dort auch Militärdienst geleistet. Und Saba Noor Chema ist Politologin, Publizistin und Antirassismustrainerin. Sie ist in Frankfurt geboren als Tochter muslimischer, pakistanischer Eltern, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Herzlich willkommen Ihnen.
Danke.
Ich begrüße Mohammed Ibrahim. Er wurde 1970 in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon geboren. Er studierte Politikwissenschaften in Berlin und führt in einem palästinensisch-israelischen Tandem Workshops für Jugendliche zum Nahostkonflikt durch. Und herzlich willkommen Raphael Seligmann, Publizist und Schriftsteller. Als Sohn deutsch-jüdischer Einwanderer wurde 1947 in Tel Aviv geboren. 10 Jahre später kehrte er mit den Eltern in deren deutsche Heimat zurück. Und sein neuestes Buch heißt Keine Schonzeit für Juden. Herr Seligmann, ich freue mich, dass Sie hier sind und würde gerne wissen, an diesem Jahrestag, der zwei Jahre nach dem 7. Oktober 2023, diesem verheerenden, brutalen Massaker der Hamas, da sagen viele, dieser Tag hat so viel verändert. Was ist das für ein Tag für Sie? Welche Gedanken begleiten Sie heute?
Einmal Trauer um die Menschen. Es war ein Massenmord, der brutalste Massenmord seit dem Holocaust. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Ein israelischer Gegenschlag, der die Dimension gesprengt hat. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir können diesen Krieg nicht weiterführen. Das werden nur extremistische Kräfte gewinnen. Ich muss Ihnen was sagen, was mich am meisten bestürzt ist, ich lebe in Deutschland, ich bin Deutscher, ist die Gleichgültigkeit vieler Menschen, die Gefühllosigkeit, dass es Menschen gibt, nicht nur Moslems, die Antisemiten sind, die sich darüber freuen, ist eine Sache. Aber dieses Danebenstehen, also es gab jetzt eine große Demonstration gegen Antisemitismus, gar nicht Nahostkonflikt, Antisemitismus. Da hat der bayerische Ministerpräsident in München gesprochen. Da waren ganze 1500 Menschen. Bewegt das so wenige Leute? Also uns tut's weh. Und Antisemitismus ist für mich eine Krankheit nicht der Juden, sondern der gesamten Gesellschaft.
Es ist der 7. Oktober ist ein tiefer Einschnitt, das haben wir gehört. Es ist klar, es ist ein Tag, seitdem es wieder starken Antisemitismus gibt. Und es ist ein Tag, an dem auch die Spirale der Gewalt noch mal auf allen Seiten natürlich weiter befördert wird.
Darf ich noch ein Wort dazu sagen? Dieser Antisemitismus wiedergibt, das ist falsch, denn Antisemitismus hat es gegeben.
Wieder stärker gibt, hätte ich sagen müssen.
Nicht einmal das. Ist nur offener zutage getreten. Da sind alte Antisemiten, die sich wieder trauen. Da sind radikale Moslems, aber die sind nicht nur in der Mehrheit. Und da sind sogenannte Antizionisten, die meinen, auf eine Welle schwimmen zu müssen. Und das schaukelt sich auf. Das Potenzial war da. Es wird jetzt salonfähiger.
Herr Ibrahim, wie schauen Sie auf diesen Tag, durch den israelischen Angriff auf Gaza, auf die Hamas ja auch ganz viel Leid begonnen hat. Was ist das für Sie für ein Tag heute?
Ja, ich bin heute Morgen auch aufgestanden, total aufgewühlt natürlich. Aber die letzten Tage, also seit dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza eigentlich schon, war ich so, also ein ganz anderer Mensch eigentlich seit 2 Jahren, seit dem 7. Oktober und die Zeit danach. Aber so aufgewühlt die letzten Tage vor dem 7. Oktober, dass sich das jährt und dann den Krieg in Gaza, habe ich gemerkt, dass es mir schlecht ging, auch auf jeden Fall. Und ich auch gar nicht so richtig funktionieren konnte als Familienvater, als jemand aus der Community, als jemand, der irgendwie seine Aufträge irgendwie über die Bühne bringen muss. Da hätte ich eigentlich wirklich zu Hause bleiben müssen, mich verbarrikadieren müssen und warten müssen, bis eben diese Zeit weg ist. Ja, also so geht es mir tatsächlich im Moment.
Wie geht's Ihnen, Herr Mendel, mit diesem Tag?
Also zum einen natürlich die Gedanken an die Freunde, die aus meiner Kindheit waren, die an dem Tag ermordet wurden. Ich habe auch mit Freunden telefoniert, die ihre Kinder verloren haben, ihre Eltern. Das macht natürlich an dem Tag noch eine besondere Schwere. Aber zum anderen muss man, ich sehe diesen Tag als, es ist nicht eine für sich alleine stehende Gedenktage, sondern es dauert an. Der Krieg ist schon seit 2 Jahren. Jeden Tag hören wir von mehr Menschen, die in Gaza gestorben sind, Menschen, die verhungert sind. Und natürlich von der israelischen Geisel, die immer noch da sind. Das heißt, der Schmerz ist nicht abgeschlossen, sondern der Schmerz dauert, solange noch dieser Krieg andauert, solange das Leid in Gaza noch sich fortsetzt.
Es gab auf der israelischen Seite bei dem am 7. Oktober 1200 Tote, müssen wir vielleicht einfach nochmal sagen, 250 Geiseln sind verschleppt worden, 48 sind noch nicht zurückgekehrt, darauf wartet man. Frau Chima, Sie beobachten diesen Nahostkonflikt ja auch ganz eng und erleben den auch hier. Wir haben Demonstrationen von beiden Seiten erlebt. Wie sehen Sie es? Warum gibt es so wenig Miteinander auch hier, also in einem gemeinsamen Trauer und um all das Leid?
Ja, um das zu verstehen, könnten wir einmal 2 Jahre zurückspulen und genau an den Tag 7. Oktober 2023, wie war eigentlich die Situation innerhalb der Gesellschaft? Und wir werden dann schon, also viele, die sich zurückerinnern, haben es auch an dem Tag schon selbst gespürt, diese Kluft, die auf einmal da war. Ja. Also wir machen ja beide sehr viel im jüdisch-muslimischen Dialog und allein die Diskrepanz, die es ohnehin schon lange Jahre auch zuvor gab, das vielleicht auch nochmal an der Stelle kurz gesagt, dass die letzten Jahre immer, wenn es eskalierte, sage ich jetzt mal, wenn es Kriege und Konflikte gegeben hat, also in Gaza 2012, 14, Mai 21 und so weiter und so fort. Es gab immer hier eine Resonanz. Ja? Also wir haben immer zum einen auch einen Anstieg an antisemitische Anfeindungen. Es gibt mehr antimuslimische Stimmung. Das sozusagen steht für sich. Aber der 7. Oktober selbst, dass er in allererster Linie eine Zäsur für die Menschen vor Ort ist, aber dann auch hier noch mal viel verändern wird, war einfach so eindrücklich. Also ich kann mich noch so gut an diesem Samstagmorgen erinnern, als die Nachrichten nach und nach kamen und man irgendwie versucht hat einzuordnen, was geschieht da? Ist es vielleicht doch nur eine weitere Eskalation, bis man klar hatte, nein, es ist tatsächlich viel schlimmer. Wir haben an dem Tag Marons Familie direkt angerufen, weil sie in einem der Kibbuzim lebt, aber eben nicht angegriffen worden ist. Wir haben versucht, Freunde zu erreichen, die wir 2 Tage später zum Teil erst, wo wir erfahren haben, die haben irgendwie die 12 Stunden im Bunker verbracht, zum Glück dann überlebt und konnten fliehen. Ja, und an dem Abend kann ich mich sehr gut erinnern, wie ich, also meine Eltern sind aus Pakistan ursprünglich und häufig läuft der pakistanische Nachrichtensender so im Hintergrund und ich kann mich sehr gut erinnern, wie dort man den Palästinenser beglückwünscht hat zur Befreiung. Und es wurde so klar auf einmal, wie unterschiedlich einfach diese Welten sind, in der wir leben, obwohl wir in einer Gesellschaft sind. Ich meine, wir müssen gar nicht jetzt nach Pakistan schauen. Wir wissen auch, dass in deutschen Straßen auch zum Teil gefeiert wurde. Also sozusagen diese Kluft, die ist, ja, also oder einfach das Leben in Gleichzeitigkeit, in unterschiedlichen Realitäten war wirklich sehr krass. Also dass das Massaker der Hamas gefeiert worden ist, das konnten wir da übrigens nicht nur unter Muslimen, sondern also in wenigen Teilen, das muss man auch dazu sagen, ich möchte hier gerne sehr differenzieren, aber gleichzeitig auch in vielen linken Kontexten, man schon, wo getwittert wurde, irgendwie mittags um 12 am Samstag noch, weiß ich, gut, so sieht eben Widerstand eben aus. Ne? Und das, finde ich, hat sich auf eine krasse Art und Weise noch mal radikalisiert in den letzten Monaten.
Herr Ibrahim, ist das was, was Sie auch erleben? Weil Sie betreuen ja, Sie versuchen ja, in Ihren Projekten, Sie werben für Verständigung von beiden Seiten. Was hat sich da verändert seit dem 7. Oktober? Also in Schulen oder mit Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten in Berlin?
Also ich muss erstmal zurückgehen zum Kontext. Also diese Workshops, Seminare, die wir durchführen im israelisch-palästinensischen Tandem, die führen wir seit über 15 Jahren durch. und in Schulen, in Bildungseinrichtungen für auch Lehrer, die das übrigens auch notwendig, wo ich das sage, das ist total notwendig auch für die. Und seit dem 7. Oktober haben sich viele Dinge geändert. Also die Zielgruppe hat sich geändert. Beispielsweise während ich vor dem 7. Oktober, während wir da in Bildungseinrichtungen, in Schulen unterwegs waren, waren das dann nach dem 7. Oktober vor allem ja, Vereine, Institutionen, Antidiskriminierungsnetzwerke, wo die Spannung auf einmal da auftrat, innerhalb der Kollegenschaft sozusagen, wo sie gesagt haben, okay, wir sind hier ein Antidiskriminierungsnetzwerk, wir arbeiten gegen Diskriminierung und wie gehen wir jetzt damit um, mit der Situation? Ja? Also wir müssen ja irgendwie, und diese Spaltung auch, die war vor dem 7. Oktober ja, selten eigentlich da und das ist das, was eben... ja, vordergründig, wo wir die Räume schaffen, wo wir über den Elefanten im Raum sprechen. Wir haben aber auch vor dem 7. Oktober die Räume versucht zu schaffen für Muslime, für Jüdinnen und Juden in Deutschland, wo wir über den Elefanten im Raum gesprochen haben. Und beispielsweise der Nahostkonflikt in den Communities. Oder beispielsweise der antimuslimische Rassismus innerhalb jüdischer Communities oder der Antisemitismus innerhalb muslimischer Communities. Also wirklich dann nochmal darüber gesprochen, wie sensibel ist das Thema, also in den jeweiligen Communities. Und ich glaube, wir haben da jetzt nicht immer gleich eine Lösung gefunden, aber wichtig war, dass wir diese Räume geschaffen haben, die es, glaube ich, aus meiner Sicht viel zu selten gibt.
Mhm. Herr Seligmann, Sie haben eben gesagt, jetzt können wir aber hier nicht stehen bleiben, wir müssen ja jetzt irgendwie weitergehen. Das ist ein Punkt, wo man in Deutschland ansetzen müsste, um weiterzukommen.
Sicher. Sicher. Es gibt ja was, darüber werde ich mein nächstes Buch schreiben, über Erbarmen. Das gibt es ja auf der ganzen Welt, das unterscheidet uns vom Tier. Selbst ein Kuschelhund hat kein Erbarmen. Und der Mensch in Ost-Jerusalem, in West-Jerusalem, am Nordkap, in Kapstadt, überall gibt es Bettler und überall hilft man ihnen. Und wenn es gibt es bei Tieren nicht... Wenn man dieses Gefühl der Nächstenliebe, der Solidarität, des Mitleids auch auf andere ausdehnt, nicht nur auf die eigene Gruppe, dann würde man einen Schritt machen. Sollen wir jetzt 200 Jahre uns bekriegen wie die Deutschen und Franzosen und dann die noch die gleiche Religion hat? Oder ist das nicht eine Chance, da zurechtzukommen? Und gleichzeitig beschleicht mich ein Schämen über Europa, dass die Europäer unfähig und unwillens waren, außer Luftblasen abzugeben für einen israelisch-palästinensisch-arabischen, für eine Friedenslösung, also für einen Waffenstillstand. Mhm. Das muss der böse Mr. Trump machen. Ja, und wir Europäer sind impotent.
Ja, also das heißt, Sie sehen jetzt schon eine Chance, Herr Mendel, sehen Sie auch eine Chance, wenn wir jetzt auf, wir haben diesen, jetzt liegt dieser Friedensplan vor. Also sehen Sie eine Chance, dass sich, dass es eine, ja, dass es eine Annäherung gibt, dass erstmal wirklich, gibt es da noch, kann man der Hamas noch trauen, dass sie wirklich diese letzten Geiseln freilässt?
Vielleicht kann ich noch eine Frage hinzufügen. Kann man Netanyahu wirklich trauen, dass er diesen Krieg beenden will? Wenn es ist ein ziemlich offenes Geheimnis, dass Netanyahu überhaupt kein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden. Das wird bedeutet, seine Regierung, seine Koalition bricht zusammen. Die Rechtsextremisten, Smotrich, Ben-Gvir, werden seine Regierung verlassen. Was dazu führt, dass eine vorzeitige Wahl in Israel stattfindet. Und alle Umfragen sagen eindeutig, Netanyahu wird diese Wahl verlieren. Und verlieren des Wahl von Netanyahu bedeutet nicht nur, dass er seinen Posten als Ministerpräsident räumen muss, sondern fast automatisch bedeutet, dass er auch zu Gefängnis muss. Also Netanyahu kämpft mit jeder, mit aller Kraft, dass deine Regierung bleibt. Und das also, hängt das heißt, sehr eng zusammen mit dem Krieg.
Ihm vertrauen Sie nicht, aber trotzdem nochmal die Frage, vertrauen Sie der Hamas?
Ich vertraue niemand, sicherlich nicht die Extremisten, weder die Hamas noch der Smotrich, Ben-Gvir und Netanyahu. Dennoch in einer realpolitischen Umgebung sind Interessen, sind keine, dass die handelnden Kräfte handeln nicht unbedingt aus moralischen Gründen, sondern aus Zwänge. Und derjenige, der gerade der Hebel hat, ist der Präsident Trump Er handelt auch nicht moralisch, er handelt auch mit Interessen unter anderem den Golfstaaten, die wollen endlich Ruhe. Insofern, vielleicht sind wir gerade an einen Punkt gelangt, wo die Interessen, die Sterne haben sich so zusammengesetzt, dass es tatsächlich die Akteure, die zwei extremistischen Akteure dazu führt, dass sie diesen Krieg beenden, dass die Geiseln zurück nach Hause kommen. Ob das auch die Voraussetzung für einen nachhaltigen Krieg, eine nachhaltige Frieden ist, das ist eine ganz andere Frage. Und wenn man diesen Plan von Netanyahu, weil der Plan von Trump genau hinschaut, da sieht, die erste Stufe ist sehr nachvollziehbar, die Freilassung der Geiseln, der Rückzug. Aber dann fangen viele Löcher zu kommen, nämlich diese ganzen Truppen, die da aus verschiedenen Ländern dahin kommen und die sollen die Hamas entwaffnen und vieles anders. Da würde ich wirklich große Fragezeichen draufsetzen, ob es wirklich so umgesetzt werden kann.
Mhm. Herr Ibrahim, wie viel Hoffnung setzen Sie auf diesen Plan? Sie haben Freunde im Gazastreifen, also was hören Sie von dort?
Genau, also zum einen kann ich das wirklich unterstützen, was Miron, du gesagt hattest mit dem Vertrauen. Also das Problem jetzt ist, wenn das jetzt nochmal eskaliert, also der Krieg ist zwar immer noch im vollen Gange, aber wenn jetzt solche Geschichten wie die Bombardierung der Hauptstadt in Katar durch Israel passiert.
Nein, Entschuldigung, das war nicht die Bombardierung der Hauptstadt, sondern es war ein gezielter Angriff.
Genau, auf jeden Fall ist hier Völkerrecht gebrochen worden. Das muss man klar feststellen. Und ich denke, so muss man auch reagieren. Und was ich damit sagen will, ist, dass jetzt die wirklich Wogen geglättet werden müssten und jetzt aufgepasst werden muss auf allen Seiten, dass eben solche Dinge nicht noch mal passieren. Also man kann es nennen, wie man will, aber hier ist Völkerrecht gebrochen worden. Und noch mal zu Ihrer Frage. Ja, ich habe zwar keine direkte Familie in Gaza, aber Freunde, Bekannte und Gott sei Dank hat eine Familie, die ich kenne, es geschafft und lebt jetzt im sicheren Deutschland, in Anführungsstrichen. Aber ich kenne auch genug Menschen, die es nicht geschafft haben. Ja, und die haben es deshalb nicht geschafft, unter anderem, weil also auch dieser Bekannte, der jetzt Gott sei Dank in Deutschland lebt, sagte mir, er ist aus Rafah-Stadt. Und Israel sagt, humanitärer Korridor, diese Straße könnt ihr benutzen und dann seid ihr sicher in Rafah, also im Süden in Gaza. Und genau diese Straße wird bombardiert und genau Rafah ist bombardiert worden. Rafah ist ja ein Erdboden sozusagen. Insofern, leider gibt es genug Leute, die es nicht geschafft haben, die wirklich geflüchtet sind, also innerhalb Gazas sozusagen. Und da höre ich täglich, also da bin ich täglich an Nachrichten und gucke, wie es denen geht und ja, ob es dann noch ein Lebenszeichen gibt tatsächlich.
Wie viel Hoffnung haben Sie?
Es wurde jetzt schon viel Skepsis geäußert, da könnte ich mich jetzt anschließen und sagen, klar, es ist irgendwie total vage der Plan, ne? Das hatten wir jetzt auch schon öfter gehört, was heißt 3 Stufen irgendwie des Abzugs, was heißt ein Reformprozess der palästinensischen Autonomiebehörde wird einfach sozusagen gesetzt in diesen 20 Punkten, aber wer wird ihn leiten und was heißt eigentlich, wann ist eine Reformierung irgendwie abgeschlossen oder sowas. Also es gibt unendlich viele Fragen, die offen sind, aber ich glaube, so ein Blick vielleicht manchmal in die Region selbst. Also wir sind ja fast täglich im Austausch dann mit Juden und Palästinensern, die in Israel leben. Und dort ist die Skepsis tatsächlich etwas geringer. Also weil natürlich auch ganz viel durchatmen und ja, es ist irgendwie eine Waffenruhe, ist irgendwie plötzlich in greifbarer Nähe. Und von Trump kann man auf jeden Fall halten, was man will. Aber man muss natürlich auch sehen, dass er die wichtigsten benachbarten Länder, also Ägypten, Jordanien und Katar und auch die Türkei irgendwie mit an den Tisch gebracht und so weiter. Letztlich ist dieser Friedensplan auch ein Spiegelbild der aktuellen Machtverhältnisse in den internationalen Politik. So. Und insofern, klar, mit Skepsis ist es vielleicht eine schlechte, aber immerhin also es ist die einzige Option, weshalb es gerade die beste Option ist. Aber nicht viel darüber aussagt, was beispielsweise was Palästinenser selbst möchten. Ne? Also das ist etwas, was auch berechtigterweise immer wieder auch kritisiert worden ist. Wo bleibt eigentlich hier irgendwie das Mit- oder Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser? Weil trotzdem alles von, ich sage jetzt mal, von außen geplant und durchgesetzt werden wird.
Herr Seligmann, wo sehen Sie eine Chance für wirklich noch? Oder sehen Sie überhaupt eine Chance für ein Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern in Zukunft? Wird das funktionieren?
Aber selbstverständlich wird das funktionieren. Wenn man in Tel Aviv oder in Haifa ist, lebt man ja auch zusammen. Und da fragt in Tel Aviv niemand, hat die Verkäuferin jetzt ein Kopftuch oder die meisten Apotheker in Israel sind Palästinenser. Wir gehen uns ja auch nicht gegenseitig an die Gurgel. Politik ist die Kunst des Möglichen, hat Bismarck gesagt. Und das stimmt. Was mich, das sagen wir und sagt der Trump ja, aber wir müssen uns doch an das fragen, nach dem fragen, wo wir stehen und warum hat Europa dermaßen bis jetzt versagt? Warum ist ein Mann wie der französische Präsident, der nichts, aber auch gar nichts innenpolitisch fertig bringt, der tritt dann vor die UNO und erkennt Palästina an. Bin ich auch dafür. Aber da müssen also
erst. Finden Sie richtig, dass man Palästina anerkennt? Fänden Sie das gut, wenn Deutschland das machen würde?
Das wird mich nicht groß stören. Der entscheidende Punkt ist, das muss das Ende der Verhandlungen sein. Das muss das Ende des Prozesses. Man präsentiert etwas. Wo spricht man über die jüdischen Geiseln? Und dann wird gesagt, ja, die Hamas darf keine Rolle spielen. Aber wer soll das bewerkstelligen? Wer soll die Drecksarbeit machen? Bestimmt nicht die Bundeswehr, schon ganz bestimmt nicht die französische Armee.
Also Sie würden sich wünschen, dass Europa da aktiver ist, also anders, aber ja, das ist ja im Moment doch nicht die Realität.
Das sind unsere Nachbarn, nicht die Nachbarn Amerikas. Mhm. Genauso wie da in der Ukraine, da stehen wir da und wünschen alles Beste und hoffen, dass die Amerikaner in der NATO bleiben und uns unter ihren nuklearen Schirm machen. Wir Europäer verzwergen uns.
Mhm. Würde ich zustimmen, aber Europa aktiver zu sein, bedeutet, dass Europa auch ihr Druck ausüben kann. Und an allererster Stelle der Druck auf die israelische Seite.
Warum nicht auf beide?
Weil es gerade ist ein asymmetrischer Konflikt. Und diejenige, die Macht hat,
dann
sollen das gar nicht anfangen, diese Diskussion. Sondern gerade die Situation ist so, dass die israelische Armee in Gaza ist. Die Hamas ist nicht in Israel. Und in dieser Situation, würde ich auch zustimmen. Damit Europa effektiv ist, bedeutet, Europa muss auch Sanktionen in die Hand nehmen und Netanyahu dazu zwingen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Netanyahu dazu zwingen, diesen Krieg zu beenden. Und Frau von der Leyen hat dann schon einen Plan auf den Tisch gelegt. Und es ist interessanterweise, dass Länder wie Ungarn auch zum Teil Italien nicht begeistert sind, kann ich verstehen. Wir wissen, welche Regierungen dort an der Macht sind. Aber dass ausgerechnet Deutschland hier verweigert, eine dezidierte, menschenrechtsbasierte Politik zu unterstützen, ist aus meiner Sicht sehr problematisch.
Das ist ja motiviert aus der sogenannten Staatsräson, ne? Und das ist eine falsche Interpretation aus meiner Sicht. Was bedeutet Staatsräson? Niemand weiß so wirklich so, was bedeutet das? Bedeutet das im Extremfall Bundeswehr, ja, irgendwohin?
Das hat doch kein
Doch, natürlich. Die Interpretation aus palästinensisch-muslimischer Sicht, was die Staatsräson betrifft, sind die Shrinking Spaces, sind die Räume, die Palästinenser seit dem 7. Oktober nicht bekommen. Ich selber kann wirklich Lieder darüber singen und erzählen, dass wie viele Versammlungen aufgelöst wurden mit angeblich Antisemitismusvorwürfen, wo ich selber durfte dann mit einem Schild stehen in Berlin und sagen, Israel begeht Kriegsverbrechen in Gaza. Was meinen Sie, wie die Polizei da gestanden hat? 100 Polizisten wegen mir? Und das ist die falsche Interpretation aus meiner Sicht von Staatsräson. Und ich meine, aus der Geschichte zu lernen. Ich bin ein Kind von Berlin. Also ich weiß, was das bedeutet. Ja? Und ich habe das wirklich innerlich sozusagen. Und das ist das, was wir auch machen in den Workshops. Ja? Und ich persönlich denke auch, es gab eigentlich aus meiner persönlichen Sicht wirklich keinen Zeitraum, wo Jüdinnen und Juden in Europa friedlich gelebt haben. Diese ganzen Pogrome in Osteuropa, in Westeuropa, das ist mir bekannt. Und da werbe ich für, dass wir das nicht reduzieren auf den Nationalsozialismus. Aber zu interpretieren, die Staatsräson heißt, uneingeschränkte Solidarität mit Israel, weiterhin Waffen zu liefern. Ein bisschen weniger liefern wir jetzt, ja, okay. Aber trotzdem immer noch die Waffen zu liefern. Ich weiß nicht, 30% der Waffen, der Palästinenser, die umkommen in Gaza, sind durch deutsche Waffen. Und das muss man sich mal überlegen. Was bedeutet das für Palästinenser in Deutschland? Hier mit dieser Staatsräson. Das ist eine Katastrophe. Das muss sich schnellstens ändern.
Da möchte ich gern mal kurz antworten. Es hat bei Juden in Deutschland keine Jubelszenen gegeben über tote Palästinenser. Es gibt in Israel ständig Proteste gegen Netanjahu und gegen die Regierung. Wir wissen, dass über 70% der Palästinenser aus Verzweiflung, aus Wut, aus anderen Gründen, die Hamas unterstützt. Das wissen Sie genauso. Und was mir bei Ihnen nicht passt, ich bin dafür, dass man auf beide Seiten Druck ausübt. Aber Sie gehen einseitig vor. Israel muss und Israel soll. Wo bleiben die Geiseln? Wo bleibt der Antisemitismus oder die Judenfeindlichkeit der Hamas? Man muss, und das fand ich und finde ich richtig an Trumps Friedensplan, er zwingt Netanjahu zu bestimmten Sachen, aber er zwingt auch die andere Seite zu Kompromissen. Während eine Reihe Europäer, wie zum Beispiel der spanische Ministerpräsident, da rumfaselnd von ihnen fehlen die Atombomben. Was soll denn das? Dadurch baut er wirklich, schüttet er Öl in den Antisemitismus. Wir wollen, wenn wir einen Frieden wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten zu einem Frieden kommen und nicht nur auf eine Seite.
Und was heißt das denn? Ich würde gerne nochmal diesen Begriff dieser Staatsräson aufnehmen. Also sind wir dann von Deutschland aus zu stark an die eine Seite gebunden und müssten uns tatsächlich anders verhalten? Was würden Sie sich da wünschen? Was finden Sie, was Deutschland da tun sollte?
Ich denke, dass die Interpretation von Staatsräson inzwischen Ausmaße genommen hat, die wahrscheinlich Angela Merkel damals, als sie vor etwas über 15 Jahren die Sicherheit Israels als Teil, übrigens Teil der deutschen Staatsräson, definiert hat, was ganz anderes zu dem Zeitpunkt war. Aber wir blicken direkt auf heute und ich würde sagen, auch schon vor dem 7. Oktober hat man ja mit Blick auf die Proteste der israelischen Zivilgesellschaft gegen die Veränderungen innerhalb, also gegen sozusagen die Aushöhlung der Demokratie in Israel, die Netanjahu ja auch schon vorher begonnen hatte, sind auf die Straße gegangen. Und auch da gab es hier schon eine Debatte darüber, was heißt Staatsräson. Staatsräson müsste bedeuten, wir stehen an der Seite der israelischen Zivilgesellschaft. Und das ist doch irgendwie unabdingbar. Der 7. Oktober auf einmal hat sozusagen diese alten Debatten, ich würde sagen, ja, nicht ignoriert, aber sozusagen es ging auf jeden Fall in eine andere Richtung los. Und das möchte ich gerne nochmal verbinden, auch mit diesem Thema, weil das jetzt auch nochmal gerade erwähnt worden ist, diese antimuslimische, antipalästinensische Stimmung. Denn Staatsräson wurde viel zu schnell auch übersetzt. Zum einen, es ist einfach Teil der deutschen Staatsräson, ja, die Sicherheit Israels, ohne zu sagen, naja, auch das Völkerrecht, auch Menschenrechte und so weiter und so fort, alles sind auch Teile der deutschen Staatsräson und vielleicht stehen die jetzt gerade im Widerspruch mit einer einseitigen Unterstützung irgendwie Israels zum heutigen Zeitpunkt, was anders war am 7. Oktober 23. Aber was wir zu dem Zeitpunkt erlebt haben, nach dem 7. Oktober 23, war tatsächlich ein Ungleichgewicht, um es erstmal ein bisschen milde zu formulieren, und zwar eine uneingeschränkte Solidarität mit Israel und die Unterstützung eben, dass sich Israel selbstverständlich gegen den Hamas-Angriff verteidigt und gleichzeitig eben so eine, ja, wieder so eine Kriminalisierung von Muslim sein, Palästinenser sein, ja. Und da muss es gar nicht irgendwie Proteste oder Jubel von der anderen Seite gegeben haben, finde ich, um irgendwie.
Also Sie würden sagen, dass auch bei Demonstrationen von Palästinensern, die sich, dass die anders, mit denen anders umgegangen wird, als mit Protesten für Israel?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das würde kaum jemand bestreiten, egal auf welcher Seite man jetzt gerade steht. Aber ich glaube, da müsste man jetzt viel mehr differenzieren.
Da möchte ich mal einhaken.
Ich mache noch ganz kurz diesen Satz fertig, weil ich nur sagen will, dass wir nach diesem islamistischen Attentat, auch das ist etwas, was wir häufiger hatten in den letzten Jahren, häufig resultiert das in einer antimuslimischen Stimmung. So, und wir haben wieder Distanzierungsforderungen gehört, Generalverdacht gegenüber Muslime und Palästinenser. Wir wissen aber auch, dass...
Aber wir sehen das auch, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle extrem gewachsen ist.
Absolut, genau. Deshalb wollte ich sagen, ich fange gerade an, so ein bisschen 2 Jahre vorher. Aber ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, dass es diese Stimmung zunächst einmal gab, die grundsätzlich Pro-Palästina-Solidarität kriminalisiert hat. Wohlwissend, dass es, das hatte ich eingangs erwähnt, Menschen gab, die das Massaker bejubelt haben. Absolut. Ja. Auch unter Teilen von Muslimen. Aber okay, deshalb kann man das nicht gleichsetzen.
Ja, aber Entschuldigung. Ich habe hier in Berlin über unseren Studio die Rufe gehört, Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein, Juden ins Gas und die deutsche Polizei steht daneben. Man kann nicht jeden feststellen. Selbst dieser harmlose, scheinbar harmlose Spruch from the river to the sea, Palestine must be free, das heißt, Israel wird ausgelöscht. Das muss man einfach sehen. Und ich trete nicht für Netanyahu ein. Ich war nie Mitglied seiner Partei. Ich habe ihn nie gewählt. Ich bin Deutscher. Aber wenn wir zu einem Frieden kommen wollen, dann müssen wir beide Seiten an den Tisch nehmen. Und da kann die deutsche Bundesregierung, übrigens war das nicht so naiv, wie es heute dargestellt wird, mit dem die Existenz Israels deutsches Staatsinteresse, da hat Frau Merkel sehr wohl gesagt 2008, diejenigen, die dahinter stehen, das ist vor allem Iran, die Israel vernichten wollen. Wenn wir einen Frieden wollen, und darum kann es ja nur gehen, dann müssen wir beide Seiten an einen Tisch setzen. Da sagen alle, die Hamas darf nicht Partner sein. Dann, wer soll dann bitte
Wer vertritt die Palästinenser? Das ist schwer.
Ja, ja. Wer nicht die, auch nicht die Autonomie wird gesagt, weil die korrupt ist. Aber wer soll dann Palästina lenken? Bestimmt keine Demokratie wie in Syrien.
Ich würde sagen, die Palästinenser sollen das selber entscheiden. Und nicht irgendwie ein Tony Blair oder irgendeine internationale Institution, die dort jetzt irgendwie agieren soll. Die Palästinenser, es gab 2006, glaube ich, das erste Mal Wahlen, ja, in Palästina. Und dann war im Vorfeld, hat man überlegt, der Westen und auch Israel selber, lassen wir zu, dass die Hamas sich aufstellt. Lassen wir zu, weil die gewinnen ja sowieso nicht. Ja, und die haben gewonnen. Und was machen wir jetzt mit dem Salat? Jetzt haben wir den Salat. Das ist, erinnert mich an wirklich wer war das, glaube ich, Goethe, der Zauberlehrling. Die, ich rief die Geister, werde ich nun nicht los. Ja, die Hamas ist damals auch finanziert, unterstützt worden, teilweise auch von Israel. Das ist keine Verschwörungstheorie.
Das ist richtig, aber vor allem von Iran und Katar.
Ja, aber auch von Israel. Und das Problem ist jetzt, dass wir es haben. Und die Entscheidung ist, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, die Palästinenser müssten entscheiden. Die Palästinenser sollen entscheiden, Wahlen wirklich nach europäischen, vielleicht oder westlichen Standards. Und das soll dann auch akzeptiert werden. Also das wäre meine Meinung.
Dann sollen
ganz
Sie
kurz eine Anmerkung noch mal zu dem Antisemitismus. Wenn man sagt, Antisemitismus ist gestiegen, was ich sofort leider unterschreiben muss, ist der antimuslimische Rassismus eben leider auch im Kontext des Nahostkonflikts auch gestiegen in Deutschland. Und das muss man beidseitig. Und das ist der
trauriger.
Und das ist genau. Und das ist wirklich der Schlüssel, dass wir über beide Dinge sprechen müssen und das auch erlauben, darüber zu sprechen und nicht auf dem einen Auge das nur zu sehen, das verärgert nicht nur, sondern das schließt so viele Menschen aus in Deutschland. Und das ist halt eine Tendenz, wo ich sage, das ist gefährlich.
Wissen Sie, ein Satz bitte nur. Wissen Sie, worauf ich warte? Und ich will dann unbedingt, weil wir müssen, wir haben ja keinen Konflikt. Das ist eine, und wenn noch so kleine Demonstration von Palästinensern für einen Frieden gibt, auch in Gaza. So wie in Israel. Trotz der Bedrohung.
Israel gegen Demonstrationen gegen.
Das habe ich gemacht.
Sie waren nicht in Gaza.
Ich war nicht in Gaza. Ich war in Berlin. Ich war in Berlin.
Gratuliere.
Und bin auf die Leute zugegangen, die für die Befreiung der Geiseln demonstriert haben, eine Mahnwache gemacht haben. Und wir haben uns wirklich interessant, also es gab interessantes Gespräch, ja. Wir haben uns nicht angefeindet. Und wer kam dazwischen und wollte nicht, dass ich da mit denen spreche? Eine weiße deutsche Frau. Ja, und das ist genau das Problem, wo ich denke...
Es gibt 100 schwarze deutsche Männer.
Ja, aber die wissen ganz genau, was ich meine.
Ja, sicher.
Herr Mendel, warum ist das so schwer? Warum kriegt man es nicht zusammen? Warum kriegt man es noch nicht mal hier zusammen? Dass man die eine große Demonstration hatte, wo man sagt, wir wollen dieses Leid in Gaza und beenden und wir wollen, dass die Geiseln freikommen. Das gab es einfach nicht. Es gab letztens noch die große Demonstration All Eyes on Gaza. Aber warum fällt das so schwer und wie kann man das ändern?
Ja, es ist so ein Nullsummenspiel. Also entweder ist man auf die Seite der Geiseln, auf Seite Israel und dann explizit oder implizit auf der Seite der israelischen Regierung. Oder ist man denkt an die Palästinenser und implizit oder explizit auch die Hamas verarmlost oder sogar unterstützt. Ja. Wir brauchen wenn Sie sagen, eine Demonstration für Frieden. Also eigentlich, das wäre eigentlich der Common Sense. Also warum schließt die Forderung zur Freilassung der Geiseln die Forderung zum Ende des Krieges aus? Ganz im Gegenteil, die gehen zusammen.
Kein vernünftiger Mensch wird das sagen.
Das Leid verursacht dadurch, dass die Kräfte, die an die Macht sind in der Region, die israelische Regierung und die Hamas, das sind die Extremisten.
Das ist keine Gleichsetzung.
Aber das ist eine Gleichsetzung.
Sie setzen es gleich, aber die israelische Regierung ist gewählt.
Es gibt natürlich Unterschiede, aber erstmal in der Wirkung ist es gleich. Und deswegen wäre hier eine humanistische Position gefragt, wo die...
Und warum gelingt es nicht?
Also weil wir in diese falsche, also einmal in diese falsche Paradigmen sind. Wir denken, man kann entweder pro-israelisch oder pro-palästinensisch sein. Das ist deckungsgleich. Pro-israelisch und pro-palästinensisch, das ist genau das Gleiche. Nämlich der Wunsch, dass diese beiden Kollektive nebeneinander oder miteinander in Frieden from the river to the sea leben werden. Und wenn wir uns in diese Logik dann verfallen, die dann da vor Ort so viel Leid tut, dann sind wir den Menschen dort nicht keine Hilfe. Also die Extremisten dort anzufeuern, hilft den Menschen dort nicht, sondern wir müssen, also aus unserer privilegierten Situation, uns geht gut, wir sind nicht in Lebensgefahr. Von daher können wir das ganz gut, gerade diese Kräfte in der israelischen Gesellschaft, in der palästinensischen Gesellschaft unterstützen, die Kräfte, die für Frieden sind.
Ich glaube, das Problem ist, um auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen, einerseits ist das Signal aus politischer Ebene, eben wirklich das nicht anzuerkennen, dass es antimuslimischen Rassismus gibt, antipalästinensischen Rassismus gibt, im Kontext des Nahostkonflikts, also wirklich die eine Seite zu sehen. Ich glaube, das ist ein ganz schweres Signal. Auf der anderen Seite, das, was ich vorhin auch gesagt habe, in den Communities, da bleibt man wirklich in seinem safer Space. Man geht nicht raus, also man traut sich nicht. Und ich glaube, das ist so, das zu unterstützen von politischer Ebene vielleicht, aber auch andere Kräfte, die das unterstützen soll, was Meron gesagt hat. Also sie zu unterstützen, dass wir wirklich in dieser privilegierten Situation auch nochmal eine Vorbildfunktion vielleicht haben die Menschen dort.
Sie beide leben das ja als Ehepaar muslimisch-jüdisch. Also wo sehen Sie es in Ihren Communities, wie schwer es ist und wo könnte man da ansetzen?
Genau, wir leben das, aber wir sind ja trotzdem kein Friedensprojekt. Das ist eine ganz normale Ehe irgendwie trotzdem. Und klar, in den Communities merkt man das ganz gut. Aber ich will doch noch mal einen Punkt vorweg sagen. Ich glaube, wir haben häufig gerade vermischt die Situation vor Ort und dann die Diskussion und Debatte hier. Ich glaube, da hatte ich wenig Dissens mit Ihnen. Aber wenn wir auf die Polarisierung, wie Meron sie auch gerade beschrieben hat, die hier stattfindet, in so eine Fußballstadion-Logik, entweder sitzt du auf der Tribüne pro Israel oder eben pro Palästina, die ist total fern von der Realität vor Ort. Und dann ist es fast schon irrelevant, zumindest für die Menschen, die dort auf diesen Tribünen jetzt sitzen, gewählte Regierung oder Terrororganisation, keine Ahnung. Aber zumindest funktioniert die Polarisierung, die insbesondere in sozialen Netzwerken natürlich befeuert wird, sehr stark nach dieser Logik. Ja, dass irgendwie eine Mitte irgendwie ist ja fast schon verräterisch, zu sagen, ich stehe irgendwie auf beiden Seiten. Und genau. Und Sie haben jetzt aber gerade gesagt, wie ist das in den Communities? Ich habe das ja vorhin auch schon beschrieben. Auch die Jahre zuvor war das so, aber insgesamt jetzt, muss ich sagen, sind die Fronten verhärteter wie noch nie zuvor. Also jüdisch-muslimische Dialoge, die es zuvor gab, von mir aus zum zusammen Fußballspielen, Hummus kochen, ja, also so ein bisschen Kitsch, was man lieber gemacht hat und den großen Elefanten sozusagen im Raum, groß, ist erst noch groß, nicht nur ein Elefant, sondern auch noch groß, also den Nahostkonflikt zu debattieren, zu diskutieren, hat man häufig ausgelassen und diese Dialoge sind wirklich abgebrochen nach dem 7. Oktober. Das muss man schon sagen, es gibt wirklich sehr wenige Menschen und Gruppen, die das immer noch probieren und was ziemlich krass ist, ist, dass dieser Konformitätsdruck innerhalb der beiden Communities, der muslimischen als auch der jüdischen, Menschen, egal ob israelisch und dann türkisch, pakistanisch, wie auch immer, der ist immens gestiegen. Also der Verratsvorwurf an Menschen, die irgendwie sagen, also jetzt auch mir gegenüber, wie kann es nur sein, dass du irgendwie sozusagen irgendwas pro-israelisches sagst oder sowas, ne? Oder irgendwie Kritik gegenüber Muslime oder Palästinenser, wie auch immer, das wird immer sehr schnell sanktioniert. Und umgekehrt geht es Maron auch sehr ähnlich, dass aus der jüdischen Seite auch sehr häufig er kritisiert wird für seine pro-palästinensische Haltung. Ja? Also deshalb, man muss irgendwie klar gemeinsam funktionieren. Ja? Manchmal kann ich es auch verstehen, diesen Druck. Ja? So, ihr müsst alle gleich ticken, weil sonst werden wir irgendwie als, weiß ich nicht, da machen wir uns angreifbar. Wo man dazu gehört. Ja, genau, man macht sich irgendwie angreifbar. Aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Und die Menschen vor Ort sowieso nicht. Ne? Aber wir sind jetzt gerade hier.
Ja. Ja. Wir haben nur noch 3 Minuten, deshalb, Herr Sedemann, Sie wollten dazu noch mal sagen.
Ja, ich lebe jetzt knapp 70 Jahre in Deutschland. Und ich kenne, ich will nicht rumpeilen, aber ich kenne die jüdischen Gemeinden. Und eine Haltung ist durchgehend eine tiefe Depression. Es gibt diese Rechthaber, die sagen, ja, Netanjahu ist viel zu milde und so weiter. Aber ich habe keinen von diesen Herrschaften mal in Israel gesehen. Da haben sie Angst. Aber was ich sehe, ist eine tiefe Verzweiflung, eine Ausweglosigkeit, ein Nicht-Weiter-Wissen. Und da kann ich nur sagen, sucht euch Menschen und steht ihnen bei. Es ist sehr leicht.
Also der Aufruf des Bundeskanzlers jetzt an die nicht-jüdische Bevölkerung, auf die jüdische Bevölkerung zuzugehen, ist das gut?
Das ist unbedingt wichtig, weil wir 5 werden den Nahostkonflikt nicht lösen. Leider, wir würden uns einig werden. Aber wir haben zunächst verzweifelte Menschen hier. Es gibt Juden, ich nehme an, es gibt genauso viel, und das ist klar geworden, Palästinenser, die verzweifelt sind, die Angst haben. Wir müssen doch das hier leben, das, was wir können.
Aber ist denn dann, Ibrahim, ist dann der Aufruf des Kanzlers zu sagen, geht auf die jüdische Gemeinschaft zu, ist das dann gut oder ist das dann auch wieder nur ein...
Da fehlt der Halbsatz, ne? Der andere Halbsatz. Ich meine, wir, also Muslime, Palästinenser sollen auf Jüdinnen und Juden zugehen. Ja, wir müssen aufeinander zugehen. Wir müssen aufeinander zugehen. Und dieser Halbsatz hat mir gefehlt, dass er auch adressiert sozusagen Jüdinnen und Juden und alle sind in der Pflicht, alle sind in der Pflicht, da aufeinander zuzugehen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass dieses politisch nicht unterstützt wird und vielleicht auch nicht gewollt wird. Ja?
Was sagen Sie, was halten Sie von diesem Aufruf?
Ja, zugehen ist immer gut, aber wir brauchen eine, damit
warum
es auch
immer glaubt. Aber,
ja, das ist,
aber,
weil die andere das ist meine Aufgabe, immer in Frage zu stellen.
Das ist klar. Ja, lassen Sie Herrn Mendel
reden. Das wäre mal glaubwürdig, wenn man das wirklich aus der Verpflichtung zu der Frieden zwischen Palästinenser und Israelis auch kommt. Beispielsweise heute Abend wird Brandenburg Tor mit der israelischen Flagge bemalt, projiziert.
Ja,
wie wäre es dann, wenn man beide Flaggen gleichzeitig projiziert?
Herr Kollege, Sie vergessen zu setzen. Eine Sache. Juden leben in diesem Land, was Sie nicht so kennen, 1700 Jahre. Und sie sind Teil der deutschen Gesellschaft. Man sollte ihnen beistehen, genauso auch jeden Menschen. Nicht nur Palästinenser, nicht nur Juden, nicht nur Türken und wem auch immer. Aber Juden sind Teil dieser Gesellschaft. Sie sind in der deutschen
Muslime
Sprache.
Nicht, oder was?
Wie viele Jahre?
Wenn ich das so weiß.
Nein, das habe ich doch mit keinem Wort gesagt.
Sondern?
Ich habe gesagt, es gibt einen Teil der deutschen Geschichte, der jüdisch ist.
Okay.
Aber Menschenrechte sind universal. Die gelten für Sie,
für alle. Und damit müssen wir auch, damit würde ich es gerne beenden, dass Menschenrechte universal sind und für alle gelten. Wir sind leider am Ende der Sendung. Ich weiß, wir könnten hier noch viel länger darüber diskutieren. Sie müssen einfach wiederkommen. Vielen Dank, Herr Mendel, Frau Schemer, Herr Ibrahim und Herr Seligmann. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen gibt es wieder eine Phoenix-Runde.
Sie waren ja sehr sympathisch.
Und Zeitenwende für die Bundeswehr, brauchen wir die Wehrpflicht. Das war hier gerade noch mal ein Handshake, dass Sie miteinander sich gut verstanden haben. Danke Ihnen. Danke.
Dankeschön. Okay. Okay.